wenn ich vorhin schon oben stand und ich spreche noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken für Sonntag, für die Möglichkeit, mit all den Dingen, die uns beschäftigen, zu dir zu kommen, von dir zu hören, von dir ermutigt zu werden. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen alten Text, der im ersten Moment wahrscheinlich auch komisch klingt, möchte ich bitten, dass er uns die gute Nachricht, die da drin steckt, dass du die uns deutlich machst. Ich möchte bitten, dass du alles durchstreichst, was nicht von dir ist, und dass du das unterstreichst, was du sagen möchtest. Amen. Ja, wir haben heute für die Kinder gebetet, die in die erste Klasse gekommen sind. Ein neuer, spannender Abschnitt. Auch ein entscheidender Abschnitt, würde ich sagen. Schule ist das, was das so die nächsten 9 bis 13 Jahre ganz entscheidend prägt. Es wird Zeiten geben, da werden sie gerne in die Schule gehen, werden sie Freunde finden, werden auch Erfolge feiern. Aber es wird auch Zeiten geben, in denen sie belastet sind, durch Konflikte mit Lehrern oder Mitschülern, durch ungenügende Leistungen oder auch durch Überforderung. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für uns, in Bezug auf unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist ein ganz entscheidender Bereich unseres Lebens. Schon allein deshalb, weil in kaum einem anderen Bereich so viel Zeit und Kraft fließt wie in unsere Arbeit. Und auf der einen Seite bringt uns Arbeit Erfüllung. Sie macht hoffentlich auch Spaß. Auch in gewissem Maße Sinn. Aber auf der anderen Seite ist Arbeit manchmal auch einfach nur nervig, sie belastet uns und kann ganz schön auf unser Innenleben drücken. Und deshalb möchte ich gerne heute mit euch über Arbeit nachdenken und wie Gott unsere Arbeit sieht. Weil ich glaube, dass es uns das helfen kann, in diesem großen Bereich unseres Lebens gut unterwegs zu sein, auch manche Lasten vielleicht besser tragen zu können und manche Lasten auch loszulassen. Und wenn ich heute von Arbeit rede, meine ich mal alles, was wir so den ganzen Tag machen. Ja? Was so die meiste Zeit unseres Tages kostet, ob das jetzt tatsächlich der Job ist, das Lernen oder Studieren, das Zuhause-Sein mit den Kindern oder der tägliche Unruhestand, den die Rentner und Rentnerinnen unter uns kennen. Ja? Versteht unter Arbeit nicht nur den Job, sondern das, was euch so den ganzen Tag beschäftigt. Und der Text, den wir gerade gelesen haben, gibt uns eine ganz interessante Perspektive auf Arbeit. Egal, wie es jetzt genau aussieht. Weil zusammengefasst sagt Paulus, wenn wir arbeiten, dann sollen wir das für Gott tun. Wenn wir arbeiten, dann sollen wir das für Gott tun. Also wenn wir morgen ins Büro oder auf die Baustelle fahren, dann sollen wir das für Gott machen. Oder wenn ihr morgen in die Schule oder zur Uni geht oder daheim euch in eure Kinder investiert, dann sollt ihr das für Gott machen. So der entscheidende Hinweis. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, vielleicht auch ein bisschen unkonkret, aber ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Ganz viel Potenzial drin, was ich gerne mit euch anschauen möchte. In 3 Gedanken. Zunächst die Perspektive auf Arbeit, die Paulus hier eröffnet. Dann die Motivation zur Arbeit, die da drin steckt. Und schließlich noch die Grenzen, die er uns mit diesem Text auch für unser Arbeiten gibt. Also zunächst die Perspektive. Und bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich kurz auf die Herausforderung eingehen, die dieser alte Text für uns mitbringt. Und zwar geht es in diesem Text um Sklaven. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im ersten Moment stößt es bei mir erstmal negativ auf. Offensichtlich gab es zur damaligen Zeit Sklaven und Paulus scheint es irgendwie ohne Widerstand hinzunehmen. Er gibt den Sklaven und Herren einfach nur Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen. Und man fragt sich, Paulus, also ich meine, willst du da nicht irgendwie das mal ernst nehmen? Da besitzen Menschen andere Menschen. Was ist da los mit den frühen Christen? Warum nehmen die das scheinbar einfach so hin? Wo bleibt die Revolution? Das ist schon eine Frage, die aufkommt, zumindest bei mir. Und wozu man jetzt natürlich ganz viel sagen könnte, es gibt ganze Bücher dazu, Studien dazu. Aber ich will es bei ein paar kurzen Anmerkungen belassen. Und ich mache diese Anmerkungen in der Hoffnung, dass wir uns trotzdem auf diesen Text einlassen können und ihn vielleicht auch an uns auch ranlassen können. Die erste Anmerkung, wenn wir heute an Sklaven denken, dann haben wir häufig was anderes im Kopf als das, was die Sklaven damals waren. Wenn wir heute den Begriff Sklave hören, denken wir sofort an Amerika im 18. und 19. Jahrhundert. Ja, an Filme wie 12 Years a Slave oder auch Django Unchained. Vielleicht hatten der ein oder andere gesehen. Aber da gibt es durchaus entscheidende Unterschiede zu den Sklaven im Römischen Reich. Das eine ist zum Beispiel, dass Sklaven damals nicht lebenslang Sklaven waren, sondern sie haben sich in der Regel im Alter so zwischen 30 und 40 freigekauft. Ja, die konnten nebenher auch Geld verdienen. Oder aber sie wurden einfach von ihren Besitzern freigelassen. Sklaverei war selten lebenslang. Dann war es nicht nach Rasse. Ja, es gab nicht diese eine Sklavenrasse, wie wir das später in Amerika sehen, sondern die kamen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Außerdem gab es in der Antike keine einheitliche arme Sklavenschicht, sondern es hing davon ab, in welcher Situation sich der Herr oder die Herrin befand. Also war der Herr angesehen, dann hatte der Sklave auch einen gewissen Status. War die Herrin wohlhabend, wurde auch die Sklavin dementsprechend eingekleidet und entlohnt. Und gerade die Haussklaven, die Paulus hier anspricht, hatten zum Teil höhere Bildung. Wurden teils sogar als Hauslehrer oder als Ärzte eingesetzt. Das ist so das eine, was zu bedenken ist. Das entschuldigt jetzt nicht die Sklaverei, aber das relativiert es, glaube ich, zu dem Bild, was wir normalerweise haben. Und das zweite ist, dass wenn wir uns die Geschichte anschauen, sich gerade auch Vertreter des Christentums gegen Sklaverei eingesetzt haben. Viele Historiker würden sagen, dass gerade in Amerika das Christentum ein ganz entscheidender Faktor in der Abschaffung von Sklaverei war. Ja, Stichwort Martin Luther King. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Klar, es gab auch immer Befürworter. Ich würde mal sagen, leider. Aber wir dürften uns schnell einig werden, dass der Grund weniger in der Botschaft des Christentums lag, vielmehr in Macht und in Statusinteressen. Die Botschaft von Paulus war klar. In demselben Kapitel, nur ein paar Verse vorher, schreibt er, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und damit stellt er Sklaven und Freie auf eine Stufe. Und das war für die damalige Zeit ziemlich progressiv. Auch, dass er sie als Menschen anspricht. Oft waren sie dann doch auch in Richtung Sache definiert. Und auch in unserem Text nimmt Paulus beide wahr. Er spricht beide an. Er gibt beiden Aufforderungen. Auch hier eine gewisse Augenhöhe. Soweit mal ein paar ganz kurze Schlaglichter zum Weiterdenken zu diesem nicht ganz einfachen Thema. Ist auch immer wieder ein Vorwurf an die Christen. Deswegen wollte ich da einfach mal so ein paar Gedanken zum Weiterdenken reingeben. Schauen wir uns jetzt aber mal an, was Paulus hier schreibt. Und es ist ja durchaus ungewöhnlich. Ja, er schreibt an Sklaven und Sklavinnen, das heißt an Menschen, die zu großen Teilen Aufgaben hatten, wozu der Herr oder die Herrin zu bequem waren oder sich zu schade waren. Also putzen, Wäsche waschen, kochen, bei Festlichkeiten bedienen, Abrechnungen machen, Aufgaben im Garten oder auf dem Feld. Also teilweise anstrengende und auch aus der Sicht der Vornehmen eher niedere Arbeiten. Und jetzt schreibt Paulus genau an diese Leute und sagt, wenn ihr diese Aufgaben erledigt, wenn ihr zum Beispiel putzt oder kocht, dann macht das mit voller Hingabe. Ihr dient Gott damit. Eure Arbeit ist ein wertvoller Dienst für Gott. Und ich fand, es klingt im ersten Moment ziemlich ungewohnt. Weil angenommen, wir würden in einen christlichen Buchladen gehen und wir würden dort ein Buch in die Hand kriegen, das den Titel trägt, Dienst für Gott oder Gott dienen. Was würdet ihr denken, worum es in dem Buch geht? Wahrscheinlich würden die meisten von uns zuallererst denken, es geht irgendwie um Gemeindearbeit oder es geht um Mission Oder es geht irgendwie darum, für seinen Nachbar zu beten. Irgend sowas in diese Richtung. Wenn wir das Wort Gott dienen hören, dann denken wir fast automatisch in dieser Kategorie. Aber jetzt nimmt Paulus diese Kategorie Gott dienen und sagt, nee, 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 das ist nicht nur, wenn der Stefan am Sonntagmorgen predigt oder wenn ihr euch hier in Gemeinde einbringt, sondern Gott dienen könnt ihr genauso, wenn ihr mit dem Besen das Haus sauber macht, auf der Baustelle arbeitet oder im Büro sitzt. Anders gesagt, ein zweiter, unser Arbeiten ist Gottesdienst. Unser Arbeiten ist Gottesdienst. Das ist genauso Dienst für Gott, es ist sozusagen genau das Gleiche, auf der gleichen Stufe. Und das finde ich erstmal interessant, was so ganz gegen das ist, was so landläufig in unseren Gedanken unterwegs ist. Trotzdem ist es noch ein bisschen abstrakt. Und in der Vorbereitung bin ich dann auf eine spannende Aussage von Martin Luther gestoßen. Martin Luther schreibt diverse Kommentare zu diversen Bibelstellen und er hat auch einen Kommentar zum Vater Unser verfasst. Und dort gibt es ja diesen bekannten Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Kennen wir alle. Martin Luther kommentiert es dann und sagt, es ist ein gutes und wichtiges Gebet. Gott will uns versorgen mit all dem, was wir täglich brauchen. Also lass uns beten. Aber, sagt Luther, wenn wir das beten, wie macht Gott es denn dann praktisch? Wie versorgt er uns? Ist es so, dass wir beten und dann im nächsten Moment, puff, fällt das Brot auf unseren Teller und wir sind gut versorgt? Wie macht Gott das? Naja, sagt Martin Luther, es funktioniert ganz offensichtlich so, dass der Bauer seinen Job macht, dass der Müller seinen Job macht und dass schließlich der Bäcker seinen Job macht. Das ist die Art, wie Gott uns ganz praktisch versorgt. Gott versorgt, indem all diese Leute ihre Arbeit machen. Und er bringt dann noch ein zweites Beispiel, Psalm 147, da lesen wir, Gott wird die Riegel eurer Stadttore festmachen. Was nichts anderes bedeutet als, Gott wird eure Stadt sicher und lebenswert machen. Auch da fragt Luther, wie macht Gott das? Stellt er da jetzt einfach Engel drumherum? Baut er jedem von uns ein Haus, vielleicht auch noch KfW 40? Wie macht Gott das? Naja, sagt Luther, Gott macht die Stadt sicher und lebenswert, indem zum Beispiel die Bauarbeiter gute Häuser bauen. Indem die Regierenden gute Gesetze erlassen. Und indem die Näher und Näherinnen gute Kleider produzieren. Das heißt, Luther sieht hier ein ganz klares Muster. Gott sorgt für diese Welt. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aber macht das, indem Menschen arbeiten. So versorgt er uns. Und das ist ein Verständnis von Arbeit, das ich glaube ich auch durch die ganze Bibel durchzieht, von Anfang an. Gott erschafft die Welt, er setzt Adam und Eva in diese Welt hinein, aber jetzt nicht einfach nur, um zu chillen, sondern er versteht Eva und Adam als Partner und Partnerin in dem, was er tut. Um mit ihnen gemeinsam für diese Welt zu sorgen, um Lebensräume zu schaffen, um das Leben zu genießen. Dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse von ihnen und auch von den Nachkommen gestillt sind. Wenn man das in einem Bild ausdrücken wollte, dann könnte man sagen, Gott ist wie so ein Gastgeber, der eine Party schmeißt. Und der wirklich für alles sorgt, was seine Gäste brauchen. Leckeres Essen, ausreichend Trinken, gute Musik und am besten noch ein Bett für nach der Party. Der Gastgeber versorgt sie mit allem, aber jetzt nicht direkt, er persönlich, sondern er macht es durch Köche und Köchinnen, durch die Bedienung, die das Essen bringt, durch den DJ, der auflegt und durch das Zimmerpersonal, das das Bett sauber macht. Dadurch wird es zu einer rundum gelungenen Party. Der Gastgeber macht es durch die Leute, die arbeiten. Das heißt, man könnte sagen, unser Arbeiten ist eigentlich nichts anderes als Gottes Art, für Menschen zu sorgen. Unser Arbeiten ist nichts anderes als Gottes Art, für Menschen zu sorgen. Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier machen will. Er sagt, ihr Sklavinnen und Sklaven, wenn ihr kocht, dann seid ihr im Auftrag des Herrn unterwegs. Weil ihr sorgt dafür, dass Leute in diesem Haus gutes Essen genießen können. Oder wenn ihr aufräumt und putzt, dann sorgt ihr dafür, dass man nicht im Staub erstickt und sich wohlfühlen kann. Das heißt, ihr schafft guten Lebensraum. Ihr macht das, was Gott gerne macht. Gott arbeitet durch euch und ihr dient damit Gott. Für uns heute formuliert, wenn ihr zum Beispiel in der Buchhaltung tätig seid, angenommen für einen Lebensmittelladen, dann sorgt ihr hinter den Kulissen dafür, dass dieser Laden funktionieren kann und die Lebensmittel an die Leute rankommen. Das heißt, Gott versorgt Menschen in dieser Gegend durch euch mit Lebensmitteln. Ihr dient Gott damit, wenn er die Arbeit gut macht. Oder angenommen, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, dann macht Gott quasi durch euch Menschen gesund. Ja, indem ihr euren Job gut macht, können die Leute Gesundheit erleben. Ihr dient Gott damit. Oder wenn ihr jeden Tag Code eintippt, dann schafft Gott durch euch Software, die Firmen oder uns Privatanwendern hilft, den Alltag besser zu bewältigen. Ihr dient Gott damit, indem ihr eine gute Software entwickelt. Das ist der Gedanke hier, den Paulus formuliert. Und ich finde diesen Gedanken großartig. Weil das heißt, dass Gott sich jetzt nicht nur für unseren Sonntag interessiert. Das heißt, dass Gott sich nicht nur für unseren Sonntag interessiert. Nicht nur dafür, ob wir gerade hier sind oder nicht. Er interessiert sich auch nicht nur dafür, ob wir gerade beten oder nicht, sondern er interessiert sich offensichtlich auch ganz stark für unsere Arbeit. Wenn wir morgen früh wieder dran sitzen und irgendwelche Gleichungen lösen, dann ist Gott voll dabei. Denn es ist sein Anliegen, dass diese Gleichungen gelöst werden. Oder wenn du morgen ein Mitarbeitergespräch hast und das gut gestaltest, dieser Person effektiv weiterhilfst, dann hat Gott Riesenfreude daran. Das ist genau das, was er will. Nochmal anders formuliert, das Erste, was Gott von einem Tischler will, ist nicht, dass er einfach immer nur ehrlich ist auf der Arbeit oder nicht so viel lügt oder nicht so viel, was auch immer nicht tut, sondern das Allererste, was Gott von einem Tischler will, ist, dass er gute Tische macht. Das ist Gottes Anliegen. Und das wertet unser Arbeiten, egal was es ist, natürlich unglaublich auf. Das wertet unser Arbeiten unglaublich auf. Und ich will euch ermutigen, euch mal ein paar Momente zu nehmen und über euren Job nachzudenken. Was ist das Anliegen Gottes in deinem Job? Wo dienst du Gott, indem du deinen Job gut machst? Vielleicht ist es nicht so einfach, das jetzt so in 10 Sekunden, die ich euch gegeben habe, zu machen. Ich will euch ermutigen, das für euch selber daheim nochmal die Frage zu durchdenken oder aber euch, wenn ihr das gar nicht hinkriegt, mal Freunde zu fragen, Menschen hier aus der Gemeinde zu fragen. Was ist das Anliegen Gottes in deinem Job? Und wo dienst du Gott, indem du deinen Job gut machst? Das bringt uns zum zweiten Punkt, die Motivation, die hier für unsere Arbeit drinsteckt. Man könnte jetzt an der Stelle natürlich sagen, okay, das mag ein interessanter Gedanke sein, aber wie kann mir das denn jetzt bitte im Umgang mit meinen Arbeitsthemen helfen, vor allem auch mit den Belastungen, die ich da immer wieder mit mir rumschleppe? Wie hilft mir das jetzt ganz konkret? Steckt da wirklich eine gute Nachricht dahinter? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel, denn ich behaupte, dass die meisten unserer Lasten daher kommen, dass wir eben nicht aus dieser Sicht und Motivation heraus arbeiten. Wir tragen oft Lasten von der Arbeit mit uns herum, weil wir aus vielen, vielen anderen Motivationen arbeiten, bloß nicht aus dieser. Mal ganz konkret und direkt gefragt, warum geht ihr morgen früh arbeiten? Was treibt euch morgen früh an? Warum sitzt ihr morgen im Büro oder steht auf der Baustelle? Ist es, dass ihr einfach Geld damit verdienen könnt? Ist es, weil ihr die Sache gut könnt? Ihr seid einfach gut in dem Job, den ihr macht? Und naja, es lässt sich auch noch Geld damit verdienen. Ist es, dass ihr Spaß an der Sache habt, die ihr macht? Macht die Dinge einfach gern und wenn es Geld dafür gibt, super. Oder ist es einfach cool, was ihr da macht? Ja, es macht sich gut im Lebenslauf oder auf der Visitenkarte. Und weil ihr das arbeitet, habt ihr irgendwie das Gefühl, jemand zu sein. Oder erfüllt ihr Erwartungen mit eurer Arbeit, die ihr selbst oder andere an euch haben? Was ist es? Warum gehst du morgen früh zur Arbeit oder bleibst zu Hause bei deinen Kindern? Der Punkt ist, egal was es ist, wenn es nicht die Motivation ist, die Paulus hier gerade darlegt, dann wird unsere Arbeit uns belasten. Dorothy Sayers, eine große Denkerin und Schriftstellerin aus England, Anfang, Mitte 20. Jahrhundert, hat eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Und zwar sagt sie, die Zeit während des Zweiten Weltkriegs war offensichtlich eine furchtbare Zeit. Viele haben geliebte Menschen verloren, es sind Bomben auf England geflogen, harte Arbeitszeiten und so weiter. Ja, eine fürchterliche Zeit. Aber nach dem Krieg erlebt sie dann Folgendes. Leute haben regelmäßig zu ihr gesagt, ja, das war eine furchtbare Zeit, wir wollen da nie wieder hin, gut, dass es vorbei ist. Aber gleichzeitig haben viele auch gesagt, das war eine der glücklichsten Zeiten, die wir je in unserem Leben hatten. Ich hatte eine Zufriedenheit während dem Krieg, die ich davor nicht hatte und die ich danach nicht mehr hatte. Und sie geht dann der ganzen Sache auf den Grund und fragt die Leute, warum ist es so? Und sie kommt zu dem Schluss, der Grund, warum viele Leute trotz dieser Umstände zufrieden waren, sie haben zum ersten Mal in ihrem Leben nicht für Bezahlung gearbeitet. Nicht für Geld, nicht für Status, nicht für ihre eigene Identität. Sondern sie haben zum ersten Mal erlebt, wie das ist, zu arbeiten, einfach um etwas Sinnvolles zu schaffen. Um der ganzen Gemeinschaft, der man sich damals sehr verbunden gefühlt hat, etwas Gutes zu tun. Leute sind quasi morgens aufgestanden und wussten, was ich heute mache, das ist super wichtig für die anderen. Das sorgt für das Überleben unserer Gemeinschaft, unserer Nation. Und Sayers sagt, die Leute haben eben deshalb eine extreme Befriedigung daraus gezogen, weil sie wussten, dass ihr Arbeiten ganz tiefen Sinn hat. Und es war dann auch völlig egal, ob das an dem Tag super geklappt hat oder mühsam war, ob man erfolgreich war, sozusagen 5 Steine weggeräumt hat oder 50. Es war egal, weil am Ende des Tages wusste man, ich habe mein Bestes gegeben für eine Sache, die sinnvoll ist. Naja, und nach dem Krieg haben die Leute wieder angefangen, nur für sich selbst zu arbeiten. Es ist ganz interessant, wie sie das beschreibt, und es ist ganz interessant, dass auch viele Studien in den letzten Jahren in diese Richtung gehen. Und ich habe gedacht, das ist doch genau auch unser Problem heute, dass wir diese andere Motivation verloren haben oder sehr oft verlieren. Und dass wir damit auch unsere Zufriedenheit verlieren. Weil eine große Frage, die viele von uns beschäftigt, wann kann man wirklich zufrieden sein mit seiner Arbeit? Wann kannst du am Ende des Tages sagen, das war gut, das war wichtig und das war wertvoll? Und jetzt setze ich einen Punkt. Gerade wenn ihr mit Menschen arbeitet, wie ich das auch tue, ist es eine große Herausforderung. Ja, man investiert sich, man versucht zu helfen, man tut dieses und jenes, aber am Ende des Tages oder am Ende der Woche fragt man sich manchmal schon, was hat das jetzt eigentlich bewirkt? Oder diejenigen von uns, die mit hohem Anspruch oder perfektionistisch unterwegs sind, man macht eine Arbeit und am Ende denkt man sich, naja, das hätte man noch besser machen können. Ja, da wäre noch mehr gegangen, effektiver arbeiten können. Und sehr schnell ist man unzufrieden mit sich selbst. Woher nehmt ihr eure Zufriedenheit? Wenn der Chef lobt, wenn das Geld überwiesen wird, wenn die Beförderung ansteht? Das ist alles ehrlich gesagt ziemlich instabil. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, euer Arbeiten, das ist Gottes Art für andere zu sorgen. Das ist Gottes Art für andere zu sorgen. Das heißt, wir könnten das eigentlich erleben. Wir könnten das erleben, dass wir den ganzen Tag Steine tragen, Tabellen ausfüllen oder Windeln wechseln und am Ende des Tages mit einer Zufriedenheit zu Hause sind. Mit einer gewissen Ruhe und auch einer gewissen Distanz, weil wir wissen, das, was wir hier gemacht haben, das hatte einen Wert an sich. Ich arbeite für etwas Größeres als mich selbst. Ich arbeite für etwas Größeres als mein Team, mein Chef oder meine Firma. Ich bin sozusagen im Auftrag Gottes unterwegs. Auch wenn sich das nicht immer, bei weitem nicht immer, so anfühlt. Es ist wichtige Arbeit, es ist ein Baustein in einem viel größeren Zusammenhang, den ich vielleicht auch gar nicht durchblicken kann. Und Gott freut sich darüber. Das ist der eine Bereich, glaube ich, wo diese Sicht effektiv etwas anders machen kann. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wenn wir aus dieser Perspektive und Motivation arbeiten würden, die Paulus hier eröffnet, dann wären wir unabhängiger von unserer Performance. Unabhängiger von unserer Leistung. Unser Erfolg im Arbeitsleben wird sehr schnell zu diesem entscheidenden Faktor in der Frage, wer bin ich? Eine der ersten Fragen, wenn wir jemanden kennenlernen, was machst du beruflich? Und dann kommt meistens so ein, okay, oder okay. Es definiert sehr schnell, wer wir sind. Und das heißt, wir arbeiten oft auch, um uns zu profilieren, um Bestätigung zu bekommen, um irgendwie zu wissen, wer wir eigentlich sind. Sind wir wirklich gut? Sind wir wirklich wichtig? Und das Problem an der Sache ist, dass der Job dann natürlich auch schnell alles andere übernimmt. Dann muss ich dem alles hinten anstellen. Meine Freundschaften leiden darunter, meine Familie leidet darunter, meine Beziehung zu Gott leidet darunter, alles leidet irgendwie darunter, weil ich muss ja arbeiten. Weil Arbeit sagt mir, wer ich bin und wo ich meine Bestätigung herbekomme. Und ich habe diese Woche einen Artikel von einer Professorin gelesen, die einen Burnout hatte und sich so langsam in die Arbeitswelt zurückkämpft. Und ich finde, sie beschreibt sehr schön, was ich bei mir selbst und auch bei vielen anderen beobachte. Sie betont, es hat sie niemand gezwungen, so viel zu arbeiten. Und gerade im akademischen Bereich ist es ja auch so, dass es nicht wirklich einen Chef gibt, der über die Arbeit entscheidet. Es ist vielmehr so, dass so die Anfragen und auch die Aufgaben so schön verpackt in Wertschätzung kommen. So formuliert sie das. Sie schreibt, meine Studenten lieben meine Kurse. Also mache ich mehr Kurse. Die Magazine lieben meine Artikel. Also schreibe ich mehr Artikel. Und dann werde ich zu diversen Komitees eingeladen und die Leute sagen alle, du bist so wichtig. Also mache ich das, denn ich bin ja wichtig. Und am Ende der Nummer hat sie Tag und Nacht gearbeitet, viel zu viel gearbeitet. Einfach, weil es die Quelle ihrer Bestätigung war. Weil sie in ihrer Arbeit gesehen hat, die Menschen, die lieben das, was ich tue. Und dann diese Verknüpfung, sie lieben mich. Der Punkt, den sie macht, ja, es ist schön, Bestätigung zu bekommen und ja, es ist schön zu wissen, ich mache meine Arbeit gut. Aber wenn es am Ende nur darum geht, dann geht es bei meiner Arbeit nur um mich selbst. Darum, dass ich mich besser fühlen kann, dass ich wieder Bestätigung bekomme, dass ich wieder weiß, ich bin gut, weil ich kann das und die Leute wollen das. Und sie erlebt, wie diese Haltung sie krank macht. Sie erlebt, wie diese Haltung sie krank macht. Paulus sagt, ihr habt einen irdischen Herrn, der fordert Sachen von euch, aber ihr habt auch einen himmlischen Herrn. Und dieser zweite, dieser himmlische Herr, der ist viel entscheidender. Und es würde euch so gut tun, wenn ihr mal wegschaut von dem, was die Leute über eure Arbeit denken, und hinschaut zu dem, was euer himmlischer Herr über das denkt, was ihr arbeitet. Ihr würdet anders arbeiten. Und Miroslav Volf formuliert dazu Folgendes, ich finde es sehr beeindruckend. Zudem gibt uns Gott selbst dann, wenn wir scheitern, ob wir nun unser Bestes gegeben haben oder dazu nicht in der Lage waren, ein Gefühl für unseren Wert jenseits von Erfolg und Versagen. Gewiss ist die Arbeit ein fester Bestandteil unserer Identität. Weil wir sind zum Teil davon geprägt, was für eine Arbeit wir tun und was für Arbeiter wir sind. Aber wir sind mehr, viel mehr als unsere Arbeit, weil wir Gottes geliebte Kinder sind, im Erfolg wie im Scheitern. Gott liebt uns nicht wegen unseres Erfolgs und Gott hört nicht auf, uns zu lieben, wenn wir versagen. Wenn es um das Empfinden unserer Würde geht, trumpft Gottes Liebe alles andere. Wie großartig wäre es, wenn wir daraus arbeiten würden? Was würde das in deinem Arbeitsalltag oder in deiner Bewertung von Arbeit bedeuten? Und es bringt uns noch zum letzten kurzen Punkt. Diese Perspektive gibt uns Grenzen. Was Paulus hier letztlich sagt, Leute, rechnet mit Gott nicht nur am Sonntag, sondern rechnet mit ihm auch am Montag und Dienstag und Mittwoch, Punkt, Punkt, Punkt. Warum stresst uns unsere Arbeit so häufig? Warum macht uns Arbeit so viel Druck? Warum bekomme ich oft keinen Punkt gesetzt und denke, ich muss immer nochmal und nochmal und kann irgendwie nicht aufhören? Warum ist es häufig so? Und eine der Antworten darauf ist, wir alle haben Wenn-Dann-Szenarien in unserem Kopf. Wenn-Dann-Szenarien. Ja, wenn ich das hier nicht gut mache, dann sind andere unzufrieden. Und dann gibt es vielleicht einen Einlauf. Oder wenn ich das nicht gut mache, dann blamiere ich mich. Oder wenn ich das nicht gut mache, dann werde ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Wenn ich dieses Projekt nicht an Land ziehe, dann geht meine Firma den Bach runter. Oder wenn ich hier nochmal einen Fehler mache, dann verliere ich den Job, dann bin ich arbeitslos, mein Leben am Ende. Ich überzeichne es ein bisschen, aber ich glaube, es geht oft unterbewusst in diese Richtung. Wir alle haben ständig diese Wenn-Dann-Szenarien im Kopf. Das heißt, jeder Arbeitstag ist automatisch mit Druck gefüllt. Denn es geht darum, dass ich leiste, dass ich hier einen Unterschied mache, dass ich sozusagen die Welt rette. Oft denken wir, es liegt unsere ganze Existenz in unserem Arbeitstag, dass wir da gut performen. Oder die Existenz meiner Firma hängt davon ab. Oder die Existenz dieser Person, der ich gerade helfen will. Ich muss das jetzt hinkriegen, das muss gut laufen. Und gefühlt tragen wir damit die Last der Welt auf unseren Schultern. Aber mal ehrlich, das ist doch völlige Selbstüberschätzung. Haben wir wirklich eine Ahnung, was in der Zukunft passiert? Meinen wir wirklich, die Zukunft zu kennen? Es kann total gut sein, dass du diesen Kunden an Land ziehst, alles glorreich läuft und 2 Monate später verlierst du dann deinen Job wegen diesem Kunden. Weil das nämlich doch lieber mit jemand anderem arbeitet und dein Chef sagt, sorry, wir können dich hier nicht mehr gebrauchen. Es kann aber auch gut sein, dass du den Kunden nicht an Land ziehst, dann deinen Job verlierst und 4 Monate später findest du einen Job, der viel besser zu dir passt. Du hättest aber nie gesucht, wenn du den Job nicht verloren hättest. Wir haben eigentlich keine Ahnung, was passiert. Und doch leben wir komischerweise ständig so, als wüssten wir das. Und könnten wir das umfassend beeinflussen. Und der Punkt, den Paulus hier jetzt macht, wenn wir so denken, wenn wir meinen, es kommt alles auf uns an, dann arbeiten und denken und leben wir faktisch so, als ob es Gott nicht gibt. Wir arbeiten, leben und denken faktisch, als ob es Gott nicht gibt. Gott spielt dann keine Rolle in unserer Gleichung. Es ist irgendwie klar, es kommt nur auf mich an. Ich mache den Unterschied. Unser ständiges Sorgen um unsere Arbeit, um die nächste Beförderung, das Projekt, die Gespräche und so weiter, das kommt doch häufig daher, dass wir nicht wirklich glauben können, dass es einen Gott gibt, der auch etwas tun kann oder sogar tut. Wir können nicht glauben, dass Gott die Lage im Griff hat, dass er uns liebt und dass er selbst aus unserem Versagen im Job manchmal noch Gutes tun kann. Und ich ertappe mich auch selbst dabei, wie ich ganz oft arbeite, als ob es Gott nicht gibt. Und es gibt sozusagen einen ganz einfachen Test, um rauszufinden, ob das auch deine Herzenshaltung ist. Ganz einfacher Test, klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber ein einfacher Test, um rauszufinden, ob du glaubst, dass Gott in deiner Arbeit wirklich drin ist, ob auch am Montagmorgen noch da ist. Und dieser Test ist der Sonntag. Der Sonntag ist der Test, ob ich glaube, dass Gott tatsächlich einen Unterschied in meinem Arbeit oder in meinem Arbeitsplatz macht. Denn der Sonntag ist uns von Gott gegeben und er sagt damit, für einen Tag machst du komplett Pause und lässt mich mal allein die Welt regieren. Lässt mich auch mal deinen Job und deine Firma in diesen 24 Stunden regieren und deine Kundenkontakte. Lässt mich da einfach mal rein, weil ich mache den Unterschied. Ich kann das auch. In dem Moment, wo wir am Sonntag tatsächlich Pause machen, sagen wir zu Gott, okay, heute gebe ich die Kontrolle ganz bewusst an dich ab. Was immer ich nicht geschafft habe, heute musst du dich drum kümmern. Ich mache Pause. Und was immer irgendwie noch an Sorgen da ist, heute musst du dich drum kümmern. Das ist ein ganz einfaches Tool, um zu merken, wo ist mein Herz. Schaffe ich es am Ende des Tages tatsächlich, den Stift wegzulegen, die E-Mails auszuschalten und zu sagen, okay, und ab hier übernimmst du. Jetzt komme ich zur Ruhe. Schaffe ich es am Samstagabend tatsächlich zu sagen, okay, morgen arbeite ich nicht, egal was nächste Woche auch alles ansteht. Ich glaube, da können wir ansetzen. Und ich ermutige euch jetzt, wo es nach dem Sommer nochmal richtig losgeht mit Arbeit und wir Richtung Jahresabschluss galoppieren, darüber nachzudenken, was stresst mich eigentlich so häufig an meiner Arbeit? Was sind so die Arbeitsthemen, die irgendwie auf mir lasten? Und wo finde ich eigentlich Gott darin? Wo hat er die gute Nachricht in meiner Arbeit für mich? Versucht mal die Perspektive zu drehen, nicht von dem her zu denken, was alles noch zu tun ist, sondern von dem her, warum es gut ist, dass ich diese Arbeit mache. Und dann lasst los, gebt Gott es hin und dankt ihm, dass für heute Schluss ist. Wir haben heute Sonntag, denkt nicht mehr über Arbeit nach. Dankt ihm, dass er sich darum kümmert. Und sagt ihm, dass ihr morgen früh dann gerne wieder für ihn am Start seid. Amen.